Arca und Jokers waren außerdem neugierig, wie 50 Shades of Grey es geschafft hat, zu einem weltweiten Bestseller zu werden. Die bisherige Vermutung war nämlich immer, dass das Thema BDSM der Grund war. Aber eine Textanalyse hat tatsächlich ergeben, dass es sich um was anderes dreht. Die Frage, ob Anna sich unterwerfen wird oder nicht. Das heißt, die Frage, wer wird Anna sein? Ergo, die dramaturgische Frage. Hi und willkommen bei der Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat und widme mich heute der dramaturgischen Frage. Falls du mich und diesen Podcast noch nicht kennst, ich bin selbstständige Romanlektorin und widme mich hier meinem Leidenschaftsbereich Storytelling. Hier erkläre ich dir in mehr oder weniger kurzen Folgen dramaturgische Konzepte, spreche über das Inhaltslektorat und führe eher längere Interviews mit meinen KundInnen über die gemeinsame Arbeit. Die dramaturgische Frage. Okay, vielleicht hast du den Begriff schon ein paar Mal gehört, vielleicht auch nicht. Fakt ist, mich begleitet diese legendäre dramaturgische Frage schon seit meinem ersten Dramaturgiekurs im Studium, also seit knapp einem Jahrzehnt. Ich muss aber zugeben, dass ich erst seit kurzem in meiner Arbeit auf diese dramaturgische Frage setze. Wird sie dir nämlich nicht ausreichend erklärt, bleibt es einfach ein recht vages Konzept über dreidimensionale Charaktere. Okay, ich muss Charaktere gut ausarbeiten. Toll. Ja, sie ist aber ein bisschen mehr als das. Kommen wir also gleich am Anfang zur entscheidenden Frage. Was ist das überhaupt für eine Frage? Die dramaturgische Frage ist nichts anderes als: Wer bin ich wirklich? Beziehungsweise, wer ist sie, er wirklich? Diese Frage ist so kurz und knackig, dass die meisten Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, meistens in zwei Richtungen tendieren. Entweder wir empfinden sie als so vage, dass wir uns nichts darunter vorstellen können. Wir zucken mit den Schultern, denken vielleicht, ja, wird schon passen und ziehen weiter. Und ändern letztendlich nichts an unserer Geschichte, weil wir verstehen gar nicht so richtig, worauf sie hinaus möchte. Oder wir verstehen diese Frage viel zu simpel und klatschen erstmal eine absatzlange Charakter- und Aussehensbeschreibung dahin. Die dramaturgische Frage lässt sich allerdings absolut nicht mit einer absatzlangen Antwort lösen. Es sei denn, euer Buch ist einen sehr langen 300-Seiten-Absatz lang. Kurz, die Antwort auf die Frage, wer bin ich wirklich, ist die komplette Storyline, der Handlungsstrang deiner Figur. Ganz ehrlich, ich empfand sie selbst lang genug als zu vage, um diesen dramaturgischen Begriff überhaupt im Lektorieren zu benutzen. Aber nachdem ich mich noch einmal sehr intensiv über hunderte Sachbuchseiten damit beschäftigt habe, kann ich es meinen KundInnen leichter bezogen auf ihre Geschichte erklären. In dieser Folge werde ich mich häufiger auf das Buch The Science of Storytelling von Will Storr beziehen. Das ist das Buch, was letztendlich aus vielen anderen Konzepten vieler anderer Storytelling-Menschen entstanden ist. Aber es gelingt dem Autor ausgesprochen gut, diese Konzepte verständlich darzulegen und vor allem anzuwenden, aber auch mit seinem eigenen Verständnis zu verweben. Also im Grunde benutzt er die dramaturgische Frage und das Fünf-Akt-Prinzip, um daraus noch einmal etwas Eigenes zu machen oder vielleicht einfach nur bestehende Konzepte einfacher zu erklären. Und das ist im Grunde das, worauf ich mich hier stütze. Also, wenn ihr euch über diesen Podcast hinaus noch intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen möchtet, kann ich euch das Buch nur wärmstens empfehlen. Aber mit sehr intensiv meine ich auch sehr intensiv. Jeder Absatz ist wirklich Gold wert und ich habe zu diesem Buch sage und schreibe 14 DIN A6 Karten hinten und vorne in kleinster Schrift mit Notizen bekritzelt und etwa ein Jahr lang an diesem Buch gemümmelt. Wie lässt sich die dramaturgische Frage also erklären? Kurz gesagt, ist es die Frage, die sich die Lesenden das ganze Buch über stellen sollten. Manchmal meinen sie, eine Antwort zu finden, aber das ist noch lange nicht die finale Antwort. Genauer wissen wir es immer erst am Ende. Wie könnte die dramaturgische Frage also im Verlauf von 5 Akten aussehen? Ich gehe hier jetzt schon direkt rein in diese Thematik. Es wird direkt schon ein bisschen sachlich, aber danach kommt noch ein Beispiel, wo ich das ein bisschen genauer erkläre, weil die dramaturgische Frage einfach zu vage bleibt, wenn ich das jetzt nicht anhand eines Storytelling-Konzeptes erkläre. Also bei einer klassischen Heldinnenreise und generell den meisten bekannten Geschichten sehe der Verlauf wie folgt aus. Akt 1. Am Anfang meint unsere Hauptfigur zu wissen, wer sie ist. Danach wird sie aber herausgefordert und muss diese Ansicht überdenken, da diese alte Ansicht nicht mehr funktioniert. Akt 2. Unsere Hauptfigur meint eine neue Antwort auf Wer bin ich gefunden zu haben und geht raus in die Welt, um mit der neuen Antwort potenzielle FeindInnen zu besiegen. Unabhängig, ob es jetzt innere oder äußere FeindInnen sind. Akt 3. Mit großem Selbstbewusstsein glaubt die Figur voll und ganz, die Wer bin ich Frage beantwortet zu haben und die Welt verstanden zu haben. Dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein wird am Ende des Akts aber in extremer Form angegriffen. Akt 4, hier kommt jetzt alles ins Wanken. Es ist nicht so leicht, wie die Hauptfigur erst dachte. Die Figur scheitert vielleicht sogar mit der neuen Antwort, ist überfordert, weiß nicht weiter, zweifelt an ihrer Antwort, will womöglich zurück zu ihrer alten. Akt 5, der Endkampf. Der Endkampf gegen innere oder äußere FeindInnen findet statt und die Figur muss sich entscheiden, wie sie die dramaturgische Frage letztendlich beantworten möchte. Wie gesagt, ich setze ja auf Beispiele und das alles so zu hören, ist erstmal total überfordernd, ich weiß, aber ich wollte es einmal erstmal nur so darstellen, ohne Beispiel, damit ihr ungefähr wisst, wie kurz man das im Grunde zusammenfassen kann. Und ja, jetzt wird es ein bisschen länger dauern, weil ich versuche, die dramaturgische Frage anhand eines legendären Popkulturbeispiels zu erklären. Und zwar habe ich dafür die wichtigste Storyline der ersten Staffel von Sailor Moon herausgepickt. Und dabei muss ich noch dazu sagen, ich meine den Anime aus den 90er Jahren, nicht den neuen Sailor Moon Crystal. Wie schon mal gesagt, ihr müsst es nicht gesehen haben, um jetzt mitzukommen. In diesem Fall muss ich aber spoilern, sonst ist die ganze Sache witzlos, weil im Akt 5 muss ich ja das Ende verraten. Also, kommen wir zurück zu Akt 1. Dabei meint unsere Figur ja zu wissen, wer sie ist und diese Frage, wer bin ich, beantworten zu können, wird aber herausgefordert und muss die Frage überdenken. Sailor Moon beginnt mit Usagi. Ich benutze bewusst Usagi. Im Deutschen wird normalerweise der Name Bunny benutzt, aber ja, habe ich nicht verstanden, warum er auf Englisch übersetzt wird und nicht einfach auf Japanisch genutzt werden kann. Also Usagi heißt Hase, heißt Bunny. Also Usagi ist ein 14-jähriges, ganz normales Mädchen, ja, was auch immer ganz normal ist, aber in dem Fall ist es ein wichtiger Stichpunkt, das schlecht in der Schule ist, super gern nascht und am liebsten mit ihren Freundinnen abhängt. Eines Tages kommt eine Katze namens Luna, schenkt ihr eine Brosche und sagt, sie wäre eine Kriegerin. Luna nimmt also in diesem Fall die Rolle der Mentorin ein, was oft der alte weiße Mann ist, aber in dem Fall ist es eine schwarze kleine Katze. Die Herausforderung besteht dann darin, dass ihre beste Freundin angegriffen wird und Sailor Moon fühlt sich, beziehungsweise in dem Moment noch Usagi, fühlt sich gezwungen, auf Luna zu hören und eine Kriegerin zu werden und mit ihren neuen Kräften ihre Freundin zu retten. Akt 2. Zusammengefasst umschließt die Frage des Akt 2, gibt es einen anderen Weg? Die Hauptfigur meint, eine neue Antwort auf Wer bin ich gefunden zu haben, geht raus in die Welt, um diese neue Antwort auszuprobieren und damit ihre potenziellen FeindInnen zu besiegen. Bei Sailor Moon sieht es so aus, dass sie am Anfang noch gar nicht so begeistert ist von ihrem neuen Leben. Sie testet aber ihre neuen Kräfte aus, gewinnt dann noch ein paar Freundinnen, was ihr immer besonders wichtig ist in ihrem Leben, und ist im Kampf nicht mehr allein unterwegs. Mit den Freundinnen und dem maskierten Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlt, gibt es für sie sehr gute Gründe, Kriegerin zu sein. Achtung, ab jetzt, wer noch Sailor Moon gucken möchte, sollte jetzt weghören, weil jetzt kommen die Spoiler. Das wird jetzt auch noch mal ungefähr 5 Minuten dauern und dann könnt ihr quasi diesen Teil überspringen und dann weiterhören. Ansonsten könnt ihr auch in die Kapitel von eurem Podcast-Anbieter reinschauen. Akt 3. Zusammengefasst, ich habe mich verändert bzw. verwandelt. Mit großem Selbstbewusstsein glaubt die Hauptfigur daran, die Wer-bin-ich-Frage beantwortet zu haben und die Welt verstanden zu haben. Dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein wird aber am Ende des Akts in extremer Form angegriffen. Sailor Moon zieht also mit den anderen Sailor-Kriegerinnen in die Basis des Dunklen Reichs, um die böse Königin von diesem zu besiegen. Hier passiert jetzt einiges. Zum einen wird ihr Liebster lebensgefährlich verletzt, vermutlich ist er sogar tot und die vermeintliche Leiche wird von den Bösewichten auch noch verschleppt. Gleichzeitig erinnert sie sich an ihr früheres Leben und die Kriegerinnen finden heraus, dass sie die Prinzessin ist, die sie schon lange suchen. Es wird also dramatisch. Die Herausforderung hier und dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein, was am Ende von Akt 3 angegriffen wird, ist im Grunde eine komplett neue Identität, die Sailor Moon hier findet, dass sie eben diese Prinzessin Serenity ist und ihr Liebster tatsächlich jemand aus ihrem früheren Leben ist, der auch schon in ihrem früheren Leben ihr Liebster war. Akt 4. Komme ich mit der Veränderung zurecht? In Akt 4 ist es nicht so leicht für die Protagonistin. Sie scheitert vielleicht sogar mit der neuen Antwort, ist überfordert, weiß nicht weiter, zweifelt und will womöglich zurück zu ihrer alten Antwort. Sailor Moon hat hier gar keine Lust mehr. Sie will wieder ein ganz normales Mädchen sein, nicht mehr kämpfen, mit ihren Freundinnen zusammen sein. Sie will einfach nur glücklich sein. Und dann taucht auch noch ihr vermeintlich toter Liebster auf, der sie einfach angreift. Dieser wurde nämlich von den Feinden manipuliert und ist jetzt ihr Feind geworden. Akt 5, der Endkampf. Die Hauptfigur muss sich entscheiden, wie sie die dramaturgische Frage beantworten möchte. Sailor Moon schöpft jetzt neue Kraft und ist sich sicher, dass sie ihren Liebsten quasi überreden kann. Unterwegs werden ihre Freundinnen aber besiegt und sie steht ganz alleine da. Sie schafft es aber tatsächlich, die Gehirnwäsche ihres Liebsten nichtig zu machen, aber Momente später stirbt er, als er sie beschützt. Sailor Moon trauert, leidet, will einfach nur nach Hause. Kurz meldet sich wieder Usagi zurück, die einfach nur ein normales Mädchen sein möchte. Letztendlich tauchen ihre Freundinnen quasi in ihrem Geiste auf und sprechen ihr gut zu. Sailor Moon gewinnt neue Kraft, versteht, es gibt kein Zurück mehr. Sie versteht, sie kann nur wieder so glücklich sein, wenn die Welt friedlich und das Dunkle Reich besiegt ist. Nicht, wenn sie ein normales Mädchen ist. Sie beantwortet die dramaturgische Frage also ganz klar mit: Ich bin Sailor Moon und ich bin ein normales Mädchen und ich bin die Prinzessin Serenity. Sie sammelt dann ihre letzte Kraft und schafft es letztendlich, das Dunkle Königreich zu besiegen. Und das Ganze wird natürlich belohnt. Ihr Liebster und ihre Freundinnen werden durch die Macht, die sie als Teil von sich akzeptiert hat, wiederbelebt. Und das ist im Grunde die Fünf-Akt-Struktur anhand eines Beispiels und verwoben mit der dramaturgischen Frage. Wobei ich mich hier ganz klar auf die Erklärung von Will Storr stütze, die ich sehr schön verständlich finde. Wichtig ist mir hierbei, es gibt nicht die eine Art, Geschichten zu erzählen. Es ist eine Möglichkeit. Die Fünf-Akt-Struktur ist im Grunde schlicht detaillierter als die Drei-Akt-Struktur und es gibt noch zig weitere Wege, mit Beat-Sheets oder Plot-Points eine Story herunterzubrechen. Das ist übrigens nicht das, was ich in einem Inhaltslektorat mache, das sind Stützen zum Schreiben. Ich schaue mir die einzelnen Storylines und Höhe und Tief und Wendepunkte an und gebe Stützen, wenn es zu schnell, zu langsam, zu undramatisch oder zu vorhersehbar ist. Aber ich breche die Geschichte nicht in 22 Plotpoints oder 15 Beatsheets herunter, eben weil es da so viele gängige Methoden gibt. Warum ist die dramaturgische Frage so wichtig? Inzwischen gibt es sehr viele spannende Studien und Analysen zu dem Thema, welche Geschichten Menschen besonders einnehmen. Jodi Arca und Matthew Jockhurst des Stanford University Literary Labs haben einen Algorithmus 20.000 Romane untersuchen lassen und dabei wurden mit 80%iger Präzision die Themen festgestellt, die am liebsten gelesen werden und am häufigsten zu Bestsellern führen. Und zwar sind das menschliche Nähe und Verbundenheit. Klingt für manche vielleicht eindeutig, aber diese Erkenntnis ist ein Grund mehr für mich, mehr Wert auf die dramaturgische Frage zu legen. Wir wollen uns den Charakteren nämlich nahe fühlen und mit der dramaturgischen Frage im Hinterkopf können wir das erreichen. Arca und Jockhurst, die die erwähnte Analyse gemacht haben, waren außerdem neugierig, wie 50 Shades of Grey es geschafft hat, zu einem weltweiten Bestseller zu werden. Die bisherige Vermutung war nämlich immer, dass das Thema BDSM der Grund war. Aber eine Textanalyse hat tatsächlich ergeben, dass es sich um was anderes dreht. Die Frage, ob Anna sich unterwerfen wird oder nicht. Das heißt, die Frage, wer wird Anna sein? Ergo die dramaturgische Frage. Auch wenn es nicht unbedingt der Antrieb sein muss, einen Bestseller zu schreiben, ich finde diese Einsicht einfach deshalb so spannend, weil die dramaturgische Frage etwas ist, das man gut anwenden kann. Bisher hatte ich das Gefühl, dass es in den Projekten, wo ich intensiver mit dieser Frage gearbeitet habe, oft eine Art Durchbruch oder Klickmoment gab. Und wenn wir uns im Lektorat mehr damit beschäftigt haben oder meine KundInnen sich mit dieser Frage mehr damit beschäftigt haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das auch zu mehr Freude am Manuskript generell geführt hat und sogar auch zu mehr Selbstbewusstsein, weil man sich quasi sicher sein konnte, dass da irgendwie eine Art Konzept und Regelung dahinter steht. Es gibt ganz verschiedene Arten, mit dem Flaw oder der dramaturgischen Frage umzugehen. Zum Beispiel muss zum Schluss nicht unbedingt eine neue Antwort gegeben werden. Bei Tragödien ist es zum Beispiel oft so, oder vielleicht sogar immer so, dass der Charakter versucht, sich zu ändern, zum Schluss aber die Frage doch wieder so beantwortet wie am Anfang und die Figur quasi dafür bestraft wird. Wenn man über dramaturgische Begriffe spricht, wirken vielleicht manchmal einige Komponenten ein bisschen festgefahren, aber letztendlich sind sie nur eine Hilfe und bieten Freiheiten, selbst zu experimentieren. Und alles, was ich erklärt habe, geht auch bei mehreren ProtagonistInnen oder Charakteren mit eigener Storyline. Wenn du etwas Neues gelernt hast oder Spaß an der Folge hattest, lass es mich gern wissen. Gern kannst du mir auch Themenwünsche an podcast@equalrights.de schicken. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Unterstützen kannst du mich immer mit einer Rezi, ob auf Spotify, Apple Podcasts, Audible oder welchem Podcast-Anbieter du sonst noch nutzt. Und natürlich kannst du mich auch damit unterstützen, wenn du den Podcast empfiehlst oder teilst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Kreative Schreibstunden, schöne Lesestunden. Mach's gut, schreib gut. Ciao.